NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie Beate Hinrichs. Im Grenzgebiet zwischen der Türkei und Griechenland gibt es keine Entspannung. Dafür jede Menge Flüchtlinge, die auf eine neue Zukunft hoffen, und EU-Vertreter, die auf Härte pochen. Deutsche Unternehmen und Politiker suchen nach Wegen, möglichst unbeschadet durch die Corona-Krise zu kommen. Die Deutsche Bischofskonferenz hat einen neuen Vorsitzenden, den Limburger Bischof Georg Betzing. Dazu dann noch unser Kommentar. Und in den USA blicken alle gebannt auf den Super Tuesday der Vorwahl. Keine Chance für Flüchtlinge, die die Grenze zwischen der Türkei und Griechenland überqueren wollen. Das ist weiterhin die harte Linie der griechischen Regierung. Dafür setzt sie notfalls auch Wasserwerfer, Blendgranaten und Tränengas gegen die Menschen ein, ob gegen junge Männer oder Familien mit kleinen Kindern. Die Europäische Union unterstützt das. Das haben die Kommissionschefin, der Ratschef Michel und der Parlamentspräsident bei ihrem Besuch heute deutlich gemacht. Aus Istanbul, Christian Buttgereit.
Von oben, aus dem Hubschrauber herab, erkundeten die EU-Spitze und der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis die Lage an der griechisch-türkischen Grenze. Wieder am Boden erklärte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen:
Es ist nicht nur eine griechische Grenze, sondern eine europäische Grenze. Und ich stehe hier als Europäerin an ihrer Seite.
Sie, EU-Ratspräsident Michel und Parlamentspräsident Sassoli, seien gekommen, um ein klares Signal auszusenden von europäischer Solidarität und Unterstützung für Griechenland. Die griechischen Sorgen seien auch die Sorgen der EU, versicherte von der Leyen. Es sei wichtig, hier zu sein und
ich möchte auch mein Mitgefühl für die Migranten ausdrücken, die mit falschen Versprechungen in diese schwierige Lage gelockt wurden.
Oberste Priorität habe die Sicherung der griechischen Grenze, die ja auch eine EU-Grenze sei. Um diese Grenze zu sichern, sagte von der Leyen eine Verstärkung der europäischen Grenzschutzagentur Frontex zu.
Gemäß den Wünschen der griechischen Regierung ist Frontex nun in der Lage, eine schnelle Grenzsicherungstruppe aufzustellen. Frontex wird ein Hochseeschiff für die Küstenwache und zusätzlich 6 weitere Schiffe zur Verfügung haben. Außerdem 2 Helikopter, ein Flugzeug, 3 mobile Wärmebildkameras und 100 Grenzschützer zusätzlich zu den bestehenden 530 an der Land- und Seegrenze.
Darüber hinaus will die EU Griechenland Finanzhilfen bereitstellen. 350 Millionen Euro sofort und weitere 350 Millionen nach Bedarf. Außerdem gäbe es zusätzliche humanitäre Hilfsmittel wie Medikamente, medizinisches Personal, Zelte, Decken, was immer gebraucht werde, so von der Leyen. Ausdrücklich lobte sie den Einsatz der griechischen Grenzschützer. Diese hätten, so ergänzte der griechische Regierungschef Mitsotakis, 24.000 Versuche abgewehrt, die Grenze illegal zu übertreten. Dass sie dabei massiv Tränengas und Gummigeschosse einsetzten und Menschen zumindest verletzten, erwähnte Mitsotakis nicht. Mit der EU hingegen ging er kritisch ins Gericht. Wir haben die Zeit seit der letzten Migrationskrise nicht weise genutzt, um zu lernen, wie wir mit solchen Situationen effektiv umgehen. Es ist an der Zeit, es jetzt zu tun. Der Präsident des Europaparlaments, Sassoli, griff diesen Punkt auf und rügte die EU-Staaten, die sich nach wie vor weigerten, ihren Teil der Verantwortung im Umgang mit Flüchtlingen zu übernehmen. Die EU brauche dringend eine angemessene Migrationspolitik, um führend in Menschenrechten zu sein, so der Italiener. Mit Blick auf die Türkei und ihren Präsidenten Erdogan sagte Kommissionspräsidentin von der Leyen, die Türkei sei zwar nicht unser Feind, aber
wer meint, er müsse den Zusammenhalt Europas auf die Probe stellen, wird enttäuscht sein. Wir bleiben uns treu und unsere Einheit wird weiterhin bestehen. Jetzt ist es an der Zeit, für konstatierte Aktionen kühlen Kopf zu bewahren und auf der Basis unserer Werte zu handeln.
In der Praxis heißt das vor allem, die Grenzsicherung zu verstärken.
Aus Istanbul war das ein Beitrag von Christian Buttgereit. Nehmt wenigstens die geflüchteten Kinder und Jugendlichen auf, die ohne Familie, die allein unterwegs sind. Das hat die evangelische Kirche heute gefordert. Und der Aufruf ist ja nicht neu, denn seit Monaten gibt es genau diesen Vorschlag von deutschen Kommunen. Aber die Bundesregierung sagt kategorisch nein. Die CDU-CSU-Fraktion im Bundestag droht jetzt auch damit, die deutschen Grenzen ganz zu schließen. Zur Debatte aus Berlin, Uli Haug.
Die Botschaft ist klar und wurde bereits mehrfach wiederholt. Die Union setzt an der türkisch-griechischen Grenze auf Abschottung. Eine Situation wie 2015 dürfe sich nicht wiederholen. An dieses Versprechen fühle man sich gebunden, erklärt Fraktionsvize Frei. Funktioniere der Schutz der EU-Außengrenze nicht, könnten deutsche Grenzen geschlossen werden.
Dann kann das nur bedeuten, dass wir die deutsche Grenze engmaschig kontrollieren müssen und dort auch zu Zurückweisungen kommen müssten. Das ist etwas, was wir nicht wollen.
12 Tage vor den bayerischen Kommunalwahlen geht bei der Union offenbar auch die Sorge um, die AfD könne von einer größeren Flüchtlingsbewegung profitieren. Deren Fraktionschef Gauland hält nicht viel vom Schutz der EU-Außengrenzen, will lieber den deutschen Grenzschutz verstärken, anstatt sich auf den EU-Türkei-Pakt zu verlassen.
Die eigenen Grenzen schützen und sich nicht auf Herrn Erdogan verlassen.
CDU, CSU, aber auch die FDP wollen die Flüchtlinge in der Türkei oder in Griechenland halten. Sie versprechen im Gegenzug finanzielle und personelle Hilfen für den griechischen Grenzschutz, aber auch für die Flüchtlingshelfer vor Ort. Entscheidungen sollen nach Ansicht von FDP-Fraktionschef Lindner auf einem Sondergipfel der EU fallen.
Es muss jetzt eine klare, abgestimmte europäische Position geben. Europa muss mit einer Stimme zu Herrn Erdogan sprechen und Europa muss Verantwortung im Gespräch mit Russland und der Türkei übernehmen, um die Situation in Syrien zu befrieden, mindestens zu stabilisieren, um menschliches Leid zu verhindern.
Bei SPD-Fraktionschef Mützenich hören sich die Forderungen nicht wesentlich anders an. Auch er will eine Eskalation des Krieges verhindern und fordert mehr EU-Gelder für Griechenland. Wohl wissend, dass Hilfen für die Flüchtlinge auf den griechischen Inseln teilweise gar nicht angekommen sind.
Auf der anderen Seite habe ich mit Schrecken zur Kenntnis genommen, dass die 44 LKWs, die im Dezember von Seiten der Europäischen Union nach Griechenland gefahren sind, die denn auf die Insel sollten, um auch zu helfen, auf der einen Seite mit humanitärer Hilfe, aber auf der anderen Seite auch bei der Bewältigung der Situation der Flüchtlinge immer noch im Hafen von Athen stehen.
Zumindest 5.000 besonders schutzbedürftige Flüchtlinge würden die Grünen aufnehmen. Kinder, unbegleitete Minderjährige, Frauen und Kranke. Fraktionschefin Göring-Eckardt fordert eine Allianz der Willigen. Viele Kommunen und 4 Bundesländer hätten sich zur Aufnahme bereit erklärt.
Wenn man sich die Situation auf den griechischen Inseln anschaut, dann weiß man, wir müssen hier sehr, sehr schnell handeln und von dort Menschen aufnehmen.
Ähnlich und sogar noch weitergehend argumentiert die Linke im Bundestag. Die Grenze müsse für die auf türkischer Seite ausharrenden Migranten geöffnet werden, forderte Fraktionschefin Mohamed Ali. Morgen wird der innenpolitische Streit um die Flüchtlinge im Bundestag fortgesetzt.
In Frankreich konfisziert die Regierung alle Atemschutzmasken. Sie ahnen jetzt vermutlich schon, worum es geht. Der Grund ist das Coronavirus. Das Virus hat in Frankreich rund 200 Personen infiziert. Emmanuel Macron hat die Beschlagnahme auf Twitter verkündet und die Masken sollen an das Gesundheitspersonal und an Infizierte verteilt werden. In Deutschland versuchen Ärzte und Politiker vor allem eines, vorbereitet zu sein und keine Panik zu verbreiten, was nicht immer gelingt. Aus Berlin, Lothar Lenz.
Ist doch klar, dass die Bevölkerung verunsichert ist angesichts der steigenden Zahl von Corona-Infektionen, sagt Andreas Gassen, Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Aber muss man deswegen gleich Lebensmittel hamstern?
Ich bin schon etwas irritiert, dass die Leute in die Supermärkte laufen und 10 Kisten Dosenananas kaufen. Also wenn sie keine 70er-Jahre-Party machen und wir machen Toast Hawaii, das ist doch völlig sinnfrei.
Sagt der Kassenarztchef und rät zur Besonnenheit im Umgang mit dem Virus. Die bundesweite Ärzte-Hotline 116 117 meldet zigtausend Anrufe besorgter Patienten und es bleibt bei dem Tipp, bei einem Corona-Verdacht erstmal den eigenen Hausarzt anzurufen, bevor man in seine Praxis läuft. Vorsorgliche Corona-Tests bei gesunden Menschen halten die Kassenärzte für Unsinn. Die Laborkapazitäten sollten frei bleiben für ernsthafte Verdachtsfälle. Hubertus Heil, der Bundesarbeitsminister, macht sich Sorgen, dass auch in Deutschland Betriebe durch die Corona-Welle beeinträchtigt werden könnten, sei es direkt durch Krankheitsfälle in der Belegschaft, sei es indirekt durch Lieferengpässe. Arbeitnehmer, sagt Heil, seien aber gesetzlich geschützt.
Das heißt, der Arbeitgeber muss den Lohn weiter zahlen. Die Beschäftigten können ja nichts dafür, dass sie nicht in den Betrieb kommen. Und das andere ist dann, wenn wirtschaftlich tatsächlich eine Störung da ist am Arbeitsmarkt, dann gibt es die Möglichkeit für die Betriebe, auch Kurzarbeit zu beantragen. Wir haben die Instrumente bereit,
die für die Beschäftigten dann aber Lohneinbußen bedeuten können. Beobachter rechnen damit, dass die Bundesregierung am kommenden Wochenende beim Koalitionsausschuss über Stützungsmaßnahmen für die deutsche Wirtschaft beraten wird. Heute haben FDP-Chef Christian Lindner und auch der CSU-Vorsitzende Markus Söder ein Konjunkturprogramm gegen eine mögliche Rezession durch Corona gefordert. Steuererleichterungen sind im Gespräch oder Investitionshilfen für Unternehmen. Für die Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, zeigt die Corona-Epidemie, wie abhängig unsere Volkswirtschaften vom asiatischen Raum sind.
Wir haben wieder gelernt, dass es natürlich sinnvoll und notwendig ist, dass in Europa Medikamente hergestellt werden, dass in Europa die entsprechenden Hilfsmittel hergestellt werden, die im Moment jedenfalls zum Teil nicht zur Verfügung stehen.
Im Übrigen mache die Bundesregierung aber einen guten Job bei der Bewältigung der Corona-Krise, sagte die Grüne Göring-Eckardt. Das sieht Bernd Baumann, parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Fraktion im Bundestag, anders. Die Bundesregierung habe es versäumt, rechtzeitig Vorräte zum Schutz der Bevölkerung anzulegen.
Es sind plötzlich keine Masken da. Warum sind es keine Masken da? Die kosten doch nicht viel. Man hätte doch die eine oder andere Million Masken irgendwie bestellen können oder Desinfektionsmittel oder irgendwie sowas. Das jetzt plötzlich heißt, ja, die Lager sind leer, ja, wir haben jetzt nichts mehr. Das war alles nicht vorauszusehen.
Vorauszusehen ist aber, dass der Bundestag morgen ganz normal zusammenkommt. Die Abgeordneten, die aus ihren Wahlkreisen in ganz Deutschland anreisen, werden sich am Eingang zum Reichstagsgebäude die Hände desinfizieren können. Wie sinnvoll das ist, können Sie anschließend im Plenarsaal hören. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will morgen eine Regierungserklärung abgeben zum aktuellen Stand in Sachen Corona.
Anfang Februar hatte Kardinal Reinhard Marx Deutschlands Katholiken mächtig überrascht. 6 Jahre lang war er Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz und er war ein engagierter und entschieden auftretender Vorsitzender. Dann hat er überraschend auf eine weitere Amtszeit verzichtet. Und heute haben die katholischen Würdenträger seinen Nachfolger gewählt, den Limburger Bischof Georg Betzing. Petra Pfeiffer stellt ihn vor.
Ich bin kein zweiter Reinhard Marx. Ich bin Georg Betzing.
So präsentierte sich der neue Bischofskonferenzvorsitzende heute in Mainz. Damit spielte er darauf an, dass er das Arbeitspensum seines Vorgängers nicht kopieren wird. Aber man könnte den Ausspruch auch darauf münzen, dass Betzing ein ganz anderer Typ ist. Auf den manchmal etwas hemdsärmeligen und ruppigen Marx folgt nun ein konzilianter und ausgleichender Vorsitzender, der zuhört, Menschen mitnimmt und zu vermitteln versteht, ohne Brechstange. Das war sicher auch der Grund dafür, dass seine Mitbrüder ihn und nicht den lauter auftretenden Essener Bischof Overbeck zum Vorsitzenden gewählt haben. Betzing scheut sich dennoch nicht, Position zu beziehen. Zuallererst will er den Reformprozess, den Bischöfe und Laien im Januar begonnen haben, fortsetzen.
Es steht im Zentrum unserer Überlegungen der synodale Weg. Und ich kann dazu sagen, dafür stehe ich ganz und gar.
Im Rahmen dieses sogenannten synodalen Weges greifen Bischöfe und Laien gemeinsam auch die katholischen Dauerthemen auf. Lockerung des Zölibats, Umgang mit Macht und den Ausschluss von Frauen von der Priesterweihe. In all diesen Fragen hat Betzing Bewegung angemahnt. Sehr zur Freude des katholischen Frauenverbandes KfD, der in Betzing einen Fürsprecher für seine Anliegen sieht. Für die Basisbewegung Wir sind Kirche und ihren Sprecher Christian Weißner stellt sich jetzt vor allem eine Frage.
Wird er es schaffen, mit der Unterstützung seiner Mitbrüder, dass sie auch wirklich am selben Strick in derselben Richtung ziehen. Und wichtig ist natürlich auch die Aufgabe auch nach Rom, denn wir werden nichts gegen Rom machen können. Aber wenn es ihm gelingt, das, was hier in Deutschland passiert, nach Rom zu vermitteln, besteht Hoffnung, dass wir die große Kirchenkrise auch meistern.
Damit spielt Weißner auf einen möglicherweise wunden Punkt des neuen Vorsitzenden an. Der 58-jährige Westerwälder ist in Rom nicht gut vernetzt.
Ich habe das ehrlicherweise auch den Mitbrüdern gesagt, als ich merkte, es wird ernst. Ich spreche kein Italienisch. Ich bin auch nicht kurienaffin und dort bewandert.
Auch der Ratspräsident der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford Strom, lobte Betzing und beschrieb ihn als ökumenisch äußerst aufgeschlossen. Betzing steht dafür ein, dass Katholiken in bestimmten Fällen am evangelischen Abendmahl teilnehmen können und umgekehrt, unter katholischen Bischöfen nicht unumstritten. Außerdem möchte der ehemalige Trierer Generalvikar, dass sich die Bischöfe in den nächsten Tagen auf eine angemessene Entschädigung der Opfer von sexuellem Missbrauch durch Geistliche einigen können. Die betroffenen Initiativen werden nämlich langsam ungeduldig.
Wir können da nur dazulegen, dass wir auch den Betroffenen gegenüber transparent machen, warum wir diese Zeit brauchen. Ich hoffe aber, dass wir ein Ergebnis präsentieren können, das zum einen Betroffenen gegenüber ein Signal ist, aber auch in der gesamtgesellschaftlichen Landschaft verstanden wird.
Wie hoch die Entschädigung ausfallen soll, dazu hüllte sich der neue Bischofskonferenzvorsitzende noch in Schweigen. Das war klug, denn noch haben sich die Bischöfe nicht auf den vorliegenden Kompromissvorschlag geeinigt.
Aus Mainz war das ein Beitrag von Petra Pfeiffer. Der Neue an der Spitze der Bischofskonferenz, das Limburger Kirchenoberhaupt Georg Betzing, gilt als reformfreudig und humorvoll. Wir konnten das eben hören. Aber wird er auch ein guter Vermittler im Kreis der Bischöfe sein? Ein kritischer Kirchenrechtler soll anerkennend über ihn gesagt haben, er ist Westerwälder und lässt sich nicht die Butter vom Brot nehmen. Die Wahl Georg Betzings zum Vorsitzenden der Deutschen Katholischen Bischofskonferenz kommentiert Ulrich Pick.
Auch wenn der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz keine kirchenrechtlich relevante Rolle spielt und jeder der 27 Diözesanbischöfe nur dem Papst und dem lieben Gott verpflichtet ist, über die Wahl von Georg Betzing können sich die deutschen Katholiken freuen. Denn mit dem Limburger Bischof haben sie einen Mann an der Spitze, der sich sowohl aufs Zuhören als auch aufs Sprechen versteht. Anders gesagt, innerhalb der oft polarisierten Bischofskonferenz dürfte er, getreu seines Leitspruchs Congrega in Unum, führe zusammen, einen guten Mediator abgeben und nach außen hin einen ebenso guten Kommunikator. Der 58-jährige Westerwälder gilt zudem als gemäßigter Reformer, der in den beiden immer wieder debattierten Punkten Pflichtzölibat und Frauenweihe eine ähnliche Haltung hat wie wohl die meisten Katholiken im Land. So regte er in innerkirchlichen Debatten eine Aufhebung des Pflichtzölibates an und sieht den geltenden Ausschluss von Frauen von katholischen Weiheämtern kritisch. Diese Haltung dürfte ihm viel Sympathie einbringen. Allerdings wird er auch künftig vor dem Problem stehen, den Gläubigen erklären zu müssen, dass diese beiden Punkte in Rom und nirgends anders entschieden werden. Und dies dürfte zu unvermeidlichen Frustrationen führen und den gerade begonnenen synodalen Weg möglicherweise belasten. Zudem muss er diejenigen Amtsbrüder einzubinden versuchen, die in der Vergangenheit die mühsam errungenen Kompromisse seines Vorgängers mehrfach unterlaufen haben. Ob ihm das gelingt, ist noch nicht abgemacht, aber seine offene und ausgleichende Art dürfte ihm dabei zugutekommen. Wichtig ist darüber hinaus ein starkes Auftreten in Rom. Auch wenn er bislang noch über keine guten Verbindungen in den Vatikan verfügt, um zu vermeiden, dass unzufriedene Amtsbrüder sich beim Papst über Vorgänge in Deutschland beklagen, sollte er eine Teamlösung anpeilen. Er sollte anders als sein Vorgänger nicht alleine nach Rom reisen, sondern mit 4 oder 5 Amtsbrüdern. Wenn dann einer dabei ist, dem die Richtung der Bischofskonferenz nicht passt, dürfte das abzufedern sein. Unglücklich wäre es, wenn Betzing, wie früher Marx, alleine vorsprechen würde und kurz danach ein verärgerter Kölner Kardinal Wölki seine Aufwartung machte. Das schafft nur Irritation über die deutschen Katholiken. Momentan sollte man sich aber noch keine Sorgen machen. Jetzt ist es Zeit, die Wahl zu würdigen. Mit Georg Betzing hat die Deutsche Bischofskonferenz einen guten und vielversprechenden Vorsitzenden an ihre Spitze gewählt.
Georg Betzing ist neuer Vorsitzender der Katholischen Deutschen Bischofskonferenz. Ulrich Pick kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. In den USA blicken heute alle Augen gebannt nach, nun ja, in 14 Bundesstaaten blicken sie insgesamt, von A bis Alabama in den Südstaaten bis V wie Vermont in Neuengland. Denn in allen diesen 14 Staaten werden heute Vorwahlen der Demokraten abgehalten. Das ist der sogenannte Super Tuesday. Dabei wird rund ein Drittel der knapp 4000 Delegierten Stimmen vergeben, um die die Kandidaten für den Präsidentschaftswahlkampf sich streiten. Ein riesiges Politereignis ist das und eine riesige Show. Aus Washington, Katrin Brandt.
Spannend wird es, weil der Super Tuesday einen deutlichen Trend liefern kann, wer unter den Kandidaten wirklich eine Chance hat. Und das hat sich seit dem vergangenen Wochenende noch einmal deutlich verändert.
Just days ago. The press and the pundits have declared this candidacy dead.
Vor ein paar Tagen noch haben die Presse und die Experten diese Kandidatur für tot erklärt, rief Joe Biden, der frühere Vizepräsident, am Wochenende. Aber es kam anders. Biden, der zuvor weit hinter den anderen Bewerbern gelegen hatte, holte in South Carolina fast 50% der Stimmen und hängte den bisherigen Favoriten Bernie Sanders um 30 Punkte ab. Joe Biden, 77 Jahre alt, hat das Vertrauen der afroamerikanischen Wähler und die braucht ein demokratischer Präsidentschaftskandidat, um am Ende die Wahl zu gewinnen. Bidens Sieg in South Carolina hat aber noch etwas anderes verändert.
I cannot think of a better way to end my campaign than joining his.
Amy Klobuchar, die Senatorin aus Minnesota, hat noch vor dem Super Tuesday ihre Kandidatur beendet und unterstützt nun Joe Biden, genauso wie Pete Buttigieg, der frühere Bürgermeister aus Indiana. Das Lager der Mitte hat sich also sortiert und konzentriert sich nun auf Biden. Vorerst. Denn mit dem Super Tuesday steht zum ersten Mal Mike Bloomberg auf dem Stimmzettel. Der Milliardär und frühere Bürgermeister von New York stellt wie Biden sich als Macher der Mitte dar. Er hat in den vergangenen Wochen hunderte Millionen Dollar in Werbung gesteckt.
I can beat Donald Trump. And I don't know that any of the other Democratic candidates can.
Ich kann Donald Trump schlagen und ich glaube nicht, dass einer der anderen Kandidaten das kann, behauptet Bloomberg, 78 Jahre alt. Das sieht Bernie Sanders natürlich anders. Der Senator aus Vermont, der ebenfalls auf die 80 zugeht, ist immer noch der Favorit. Er hat bisher die meisten Delegiertenstimmen geholt. Der, wie er sich nennt, demokratische Sozialist, punktet bei den jungen Wählern und allen, die die USA grundlegend verändern wollen.
We are running the strongest grassroots campaign any candidate has run in the modern history of America.
Wir betreiben die stärkste Graswurzelkampagne, die je ein Kandidat in der jüngsten Geschichte betrieben hat. Das ist seine Botschaft. Mit seinen linken Ideen polarisiert Sanders. Viele Demokraten glauben deshalb, dass er Trump nicht schlagen könnte.
Aus Washington war das Katrin Brandt. In Israel hat es die Wahlen schon gegeben. Gestern haben die Israelis für ein neues Parlament gestimmt, zum dritten Mal innerhalb eines Jahres. Einen Sieger gibt es auch, er heißt Benjamin Netanyahu, also der bisherige Regierungschef. Und genauer gesagt ist Sieger natürlich seine Partei, der konservative Likud. Das Entscheidende ist allerdings nicht, ob der Likud die meisten Sitze in der Knesset im Parlament bekommen wird, sondern ob Netanyahu die richtigen Koalitionspartner findet. Aus Tel Aviv Benjamin Hammer.
Der Tag nach der Wahl. Er bringt einen klaren Verlierer und einen halben Gewinner. Der klare Verlierer heißt Benny Gantz. Bei der letzten Wahl war dessen Wahlbündnis Blau-Weiß noch stärkste Kraft. Jetzt liegt es laut vorläufigen Auszählungen zurück. Der halbe Gewinner, Benjamin Netanyahu. Sein Likud-Block liegt zwar vorn und bekommt, Stand jetzt, 36 Mandate, doch es könnte sein, dass der Premierminister und seine Wunschpartner, die Parteien aus dem rechtsreligiösen Lager, eine Regierungsmehrheit ganz knapp verpassen. Und dann ist da noch die Anklage gegen Netanyahu wegen Korruption. Die Israelis reagierten unterschiedlich auf den Wahlausgang. Ich bin enttäuscht, sagt ein Mann in Jerusalem. Mich überrascht es, dass die Hälfte des Landes ein Interesse daran hat, dass ein Angeklagter Premierminister bleibt. Wir sind sehr glücklich über das Wahlergebnis, sagt hingegen ein anderer Mann. Wir wünschen Benjamin Netanyahu viel Glück. Wir hoffen, dass er seine Versprechen einhalten kann, sei es die Reform des israelischen Justizsystems oder die Annektierung des Jordantals oder von Judäa und Samaria. Judäa und Samaria, so nennen viele Israelis das besetzte Westjordanland. Die Palästinenser zeigten sich entsetzt über die vielen Stimmen für Netanyahu. Der Generalsekretär der PLO, Saeb Erekat, schrieb, dass Siedlungen, Besatzung und Apartheid die Wahl gewonnen hätten. Formulierungen, die Netanyahu so zurückweisen würde. Er erklärte sich in der Wahlnacht zum Sieger. Während des Wahlkampfs habe ich gesagt, was wir erreichen wollen. Die Ausweitung der Souveränität auf die Heimat unserer Vorväter, auf Judäa und Samaria und das Jordantal. Die Vernichtung der iranischen Bedrohung und die Gründung eines historischen Verteidigungsbündnisses mit den USA. Die Gespräche darüber habe ich mit Präsident Trump bereits begonnen.
Ein Beitrag von Benjamin Hammer aus Tel Aviv. Gemeinnützige Organisationen in Deutschland sind oft von Spenden abhängig. Ob sie sich für Sport und Freizeit engagieren, für Museen, Musik und Denkmalschutz, ob sie freiwillige Arbeit für Flüchtlinge machen oder ob sie beispielsweise hochprofessionelle Beratungsstellen zur Prävention sexualisierter Gewalt sind. Oder ob es die Kirchen sind, die wiederum in die genannten Felder kräftig hineinbuttern. Tatsache ist, die Spenden werden insgesamt ein bisschen weniger, aber vor allem die Spender und Spenderinnen werden weniger. So die Bilanz des Deutschen Spendenrates aus Berlin. Michael Weidemann.
Weniger Spender, höhere Zuwendungen. Die Bereitschaft, Geld für einen guten Zweck zu geben, ist im vergangenen Jahr erneut gesunken. Die 19,5 Millionen Deutschen, die sich zum Spenden entschlossen, haben dafür tief in die Tasche gegriffen. Insgesamt 5,1 Milliarden Euro wurden 2019 an gemeinnützige Organisationen und Initiativen gespendet. Ein leichter Rückgang auf hohem Niveau, wie Bianca Korkoran von der Gesellschaft für Konsumforschung GfK feststellt.
Es ist kein Ausnahmejahr, es ist zumindest aber ein ganz gutes Jahr, auch wenn es da die leichten Verluste gab.
Die GfK hat die Bilanzwerte für den Deutschen Spendenrat ermittelt und dabei erneut festgestellt, dass ältere Menschen deutlich häufiger und mehr spenden als jüngere. Anders als die jüngeren Jahrgänge, die ihr Geld zum großen Teil für den eigenen Bedarf benötigen, verfügt die Generation der über 70-Jährigen meist über ausreichend Mittel, um Hilfsorganisationen bei ihrer Finanzierung zu unterstützen, sagt Max Melzer, der Geschäftsführer des Spendenrats.
Die Generation 70 plus hat ein sehr gesichertes Bild davon, was ihr finanzieller Verfügungsrahmen ist. Die Generation 70 plus kann also sehr genau abschätzen, wie viel kann ich abgeben, wie viel brauche ich für mich selbst. Ich habe keine weiteren größeren Ausgaben, die anstehen. Die wissen ganz genau, was an Rente reinkommt.
Und liegen deshalb mit einem Jahresdurchschnitt von 344 Euro an Spenden in der Statistik weit vorn. Die sinkende Spendenbereitschaft der jüngeren und mittleren Generationen macht dem Spendenrat dagegen Sorgen. Denn der Dachverband mit seinen insgesamt 68 Mitgliedsorganisationen hat keine verlässlichen Erklärungen für die Zurückhaltung der berufstätigen Jahrgänge. Dafür, dass die Zuwendungen ausgerechnet im Dezember sehr stark eingebrochen sind, obwohl der Weihnachtsmonat traditionell der spendenreichste des Jahres ist, gibt es laut Melzer dagegen durchaus einen Grund. Es fehlte an Katastrophen oder Sonderereignissen, die in anderen Jahren die Spendensummen steigen ließen. Nur zweimal gab es entsprechende Schlagzeilen.
Das war einmal die Amazonasbrände, die uns Mitte des Jahres beschäftigt haben, und das waren dann zum Ende hin des Jahres die Brände in Australien. Beide Katastrophen sind räumlich extrem weit entfernt gewesen.
Trotzdem gingen erneut 3/4 aller Geldspenden von Privatpersonen 2019 an Organisationen, die sich der humanitären Hilfe verschrieben haben. Weit dahinter lagen Spenden für den Tierschutz, für Umweltfragen und Naturschutz, die Sportförderung oder kulturelle Aufgaben. Der demografische Wandel und die insgesamt veränderte Einstellung zur Spende in der Bevölkerung sind Herausforderungen, denen sich alle spendensammelnde Organisationen stellen müssen, weiß Max Melzer.
Und zum Schluss kommen wir noch zum Fußball. Denn im DFB-Pokal steht heute Abend das Viertelfinale an. Und das dürfte eine spannende Partie werden, wenn Bayern München bei Schalke 04 zu Gast ist. Und das natürlich nicht nur aus sportlichen Gründen, sondern auch wegen der jüngsten Ausschreitungen der Bayern-Fans gegen Hoffenheim, erzählt Dietmar Hopp. Jan Wochner berichtet.
Natürlich wird das heute Abend kein gewöhnliches Fußballspiel.
Ich hoffe einfach, dass das wirklich auf den Fußball sich konzentriert und dass ja letztendlich die bessere Mannschaft dann eine Runde weiterkommt.
Doch nicht nur Bayerns Trainer Hansi Flick ist verunsichert nach den Vorkommnissen vom Wochenende. Schalke hatte darauf reagiert und angekündigt, dass die Mannschaft bei Schmährufen oder diffamierenden Plakaten das Feld sofort verlassen werde. Für gestern Abend setzte der Verein ein Treffen mit Bayern-Offiziellen, dem Schiedsrichter und Vertretern des DFB an.
Um genau einzuordnen, bei welchem Transparent welche Eskalationsstufe erreicht ist, um dann gemeinsames Verständnis zu erreichen. Denn das Ziel ist ganz deutlich, hier ein DFB-Pokal-Viertelfinale durchzuführen,
sagte Schalke-Vereinssprecher Thomas Spiegel. Unklar ist, wer bei Schalke heute Abend im Tor stehen wird. Stammkeeper Alexander Nübel, der im Sommer zu den Bayern wechseln wird, erlaubte sich zuletzt grobe Aussetzer, wurde in Köln von den eigenen Fans verhöhnt. Nübel verließ daraufhin den Platz unter Tränen. Sein Trainer David Wagner fühlt mit ihm.
Wenn jeder versucht, sich in den Menschen Alexander Nübel hineinzuversetzen, dann ist, glaube ich, relativ selbsterklärend, wie es ihm geht.
Gut möglich, dass Wagner Nübel ausgerechnet gegen die Bayern auf die Bank setzt und Vertreter Markus Schubert ins Tor stellt. Den Bayern dürfte das für den Moment egal sein. Die Münchner spielen in absoluter Topform, auch ohne ihren verletzten Torjäger Robert Lewandowski.
Natürlich ist es auch mal gut zu sehen, dass man auch als Mannschaft noch enger zusammensteht, ja, und dann solche Leistungen abrufen kann.
Die Bayern sind turmhoher Favorit heute Abend, aber
es ist ein Pokalviertelfinale, das bleibt stehen und da geht es darum, Zähne zu zeigen, weil man würde dann gerne auch ins Halbfinale kommen.
Sollte Schalke das gelingen, wäre es alles andere als ein gewöhnliches Fußballspiel, rein sportlich gesehen.
Jan Wochner war das mit einem Ausblick auf das DFB-Pokal-Viertelfinale heute Abend Schalke gegen Bayern. Und das war auch das Echo des Tages. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Beate Hinrichs.
NDR Info.